Das ist so ein Montagmorgen, da muss ich ganz ehrlich sagen, man muss auch mal applaudieren. Wenn du wirklich 350 Ausgaben von so einem Traditionspodcast machst, dann muss man auch mal ein Bier trinken. Da muss man einfach auch mal, da muss man einfach auch mal applaudieren, finde ich, oder? Also was ist denn los mit euch? Ihr könnt doch auch mal eine Pressekonferenz heute Morgen in Sachen von eines Podcasts gestalten. Wie wäre das?
Oder? Absolut. Ich habe mir auch den Hinweis von Lukas Kwasniok zu Herzen genommen und habe am Samstag beim Spiel HSV gegen Köln, also ich würde sagen, also ich war mindestens 15 Mal am Bierstand und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte gestern Abend noch Kopfschmerzen. Könnte daran gelegen sein, das habe ich mir dann, ist mir dann aufgefallen, ich habe glaube ich sogar am Samstagabend noch eine Zigarette geraucht. Boah, also das war gestern so ein Stornotag, komplett zum Vergessen, aber ich applaudiere dir natürlich. Weil in so einem Traditionspodcast an meiner Seite hier 350 Mal zu halten, also.
Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Aber wer Astra aus Kölschgläsern trinkt,
Bierstand war,
um ein ganzes Rudel.
Kein Astra. Das war kein Astra, das war Holsten und Köpi und alles, aber kein Astra.
Probieren wir es anders. Wer es schafft, in Hamburg zu sein und das Spiel Hamburg gegen Köln zu gucken und an Astra vorbeikommt, der braucht auf jeden Fall ganz dicke
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, ich hoffe, du bist also so clean jetzt wieder, dass wir über Fußball reden können.
Sehr gerne.
Die erste und die zweite Fußball-Bundesliga.
Also ganz ehrlich, wie du heute Morgen hier auftrittst, das ist die schlechteste Podcast-Leistung, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe.
Oh. Oh. Ist das so?
Ja,
warte mal,
Uli.
War das denn?
Ja,
war
Uli.
War das Uli?
Ja, klar. Hast du nicht mitbekommen, dass Uli getobt hat? Das wäre die schwächste Schiedsrichterleistung, die er jemals in einem Bundesligaspiel gesehen hat.
Das Problem bei Uli ist, dass das jede Woche kommt. Deshalb kann ich
das. Nee, das ist ja ein Bayern-Problem. Also, pass auf. Bayern-DNA ist ja so. Wir sind eh schon total überlegen. Wir haben uns die Bundesliga komplett untertan gemacht. Aber wenn wir dann mal ein Spiel nicht gewinnen und ein paar umstrittene Pfiffe gegen uns sind, dann packen wir direkt das ganz große Besteck aus. Damit das bitte in den nächsten 5-6 Wochen dann doch sich bitte schön wieder in die andere Richtung ausschlagen sollte.
Ja, Christian Dresen hat ja Beschwerde eingelegt, beziehungsweise der FC Bayern. Also das lässt man jetzt nicht so auf sich beruhen.
Ja. Ja, wir haben ja dieses Thema hier, gehabt nach dem HSV-Spiel, wo wir eigentlich gar nicht wussten, worüber sie sich genau beschwert haben. Dann war das Dortmund-Spiel bei der Aktion von Schlotterbeck, wo wir ja auch gesagt haben, da kann man rot geben, aber es war auch noch im Ermessensspielraum des Schiedsrichters, gelb zu geben da bei seiner Grätsche. Und ja, gucken wir doch mal konkret auf die Szenen vom Wochenende in Leverkusen. Es gibt bei den neuralgischen Entscheidungen, gibt es eine Entscheidung, wo der Schiedsrichter ja selber gesagt hat, die würde er am Ende zurücknehmen. Das ist diese gelb-rote Karte von Diaz, wobei da eigentlich zur Wahrheit auch gehört, dass die erste gelbe Karte für Diaz eigentlich auch schon fast im Rotbereich war. Und dass der Schiedsrichter es auf dem Feld so sieht, wie er es sieht, kann ich sogar nachvollziehen, weil Diaz ganz klar diesen Elfmeter ziehen will und er geht auf Kontakt mit dem Torwart. Das reicht aber trotzdem nicht, weil es einen Kontakt gibt, eigentlich gelb zu geben. Deshalb ist das ein Fehler. Und ansonsten ist alles auf dem Platz richtig entschieden worden, weil nun mal die Regel so ist, wie sie ist. Wenn in unmittelbarer vor der Torentzielung ein Handspiel darauf liegt, dann ist es völlig egal, ob es Absicht ist oder nicht. Ich finde diese Regel auch nicht gut, aber das ist eine Regel und an die hat sich normal auch sogar ein Rekordmeister zu halten. Aber am Ende war es dann natürlich die schlechteste Schiedsrichterleistung aller Zeiten.
Das stimmt. Es war übrigens auch die schlechteste Lüge Pinocchio von Joshua Kimmich, die ich je vor laufender Kamera gesehen habe, als er quasi vom Reporter gefragt wurde, könnte es sein, dass das vielleicht jetzt einfach auch eine taktische Geschichte war, dass man jetzt so lange darum gemacht hat, bis du gelb gekriegt hast, damit du beim Rückspiel nicht dabei bist und dann allerdings aber wieder beim nächsten K.O.-Spiel mit dabei bist. Und Nonchalance, wie dieser kleine, listige Kapitän da dann wirklich zuschlägt und einfach wirklich einfach rotzenfrech in die Kamera lügt. Das finde ich schon das hat Eier, oder? Zumindest. Also zumindest
gut, er hat natürlich wahrscheinlich gewusst, dass Sergio Ramos für eine Aktion damals sogar für zwei Spiele gesperrt wurde, weil der hat es ja ganz
nicht.
Der hat es ja ganz offensichtlich zugestanden. Der hat ja gesagt, ja, habe ich absichtlich gemacht. Deshalb haben sie das versucht natürlich zu umgehen mit ihren, also Olise und Kimmich. Ich fand die Aktion auch im Mittelfeld war schon sehr aufreizend. Also ich glaube, man kann sich eine gelbe Karte auch ein bisschen unauffälliger abnehmen. aus Sicht der Bayern natürlich völlig nachvollziehbar, weil in einem Rückspiel gegen Bergamo bei 6-1 brauchst du sie nicht. Trotzdem sollte man sich, glaube ich, da in den Statuten auch noch mal vielleicht darüber mal Gedanken machen, weil das ist natürlich am Ende, ist es clever, aber es ist auch eher unsportlich. Vor allen Dingen war es in dem Fall ein bisschen zu auffällig, aber die UEFA hat das ja zu den Akten gelegt. Ich habe ja zuletzt hier, auch letzte Woche habe ich ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich ja Kimmich auch dafür gelobt, für das, was er für eine Saison spielt. Und das, was die Bayern in Bergamo gespielt haben, war natürlich wirklich außergewöhnlich. Also da Chapeau dafür. Mich regt eher auf, wie der immer dem Schiedsrichter hinterherläuft, wie jetzt am Samstag wieder in Leverkusen, dann bei jeder Entscheidung. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn du als Schiedsrichter gegen die Bayern pfeifst, mal, weil du einfach mal sagst, das ist eine Regel so, dann musst du schon ein dickes Fell haben, muss man wirklich sagen.
Aber ich verstehe eins nicht. Ich meine, diese Geschichte ist ja überprüft worden. Und man hat gesagt, es ist alles in Ordnung.
Also bei was, Ramos,
bei was Kimmich, meinst du? Bei der absichtlichen gelben Karte. Das sei nochmal überprüft worden im Nachhinein.
Ja, ja.
Und es ist alles in Ordnung. Also vielleicht
ja, das ist
noch nicht so dämlich, wie Sergio Ramos, der dann auch noch zugegeben hat.
Genau,
das
genau.
Das wird wahrscheinlich der Unterschied sein, ne?
Ja, aber das ist halt auch schwierig, eine Beweisführung zu machen. Also du müsstest ihm ja sagen, sie haben sich gerade in der Szene hingestellt, um die gelbe Karte sich in dieser Szene abzuholen. So war es natürlich auch, aber da ist natürlich die Beweisführung auch schwierig zu machen. Also war mal ein Strich drunter. Ich fand es auch in der Art und Weise, wie du hast es richtig gesagt, wie er in der Mixzone wirklich aufpassen muss, dass er sich nicht kaputt lacht. Das in Verbindung sonst, wenn er so ein bisschen das Rumpelstilzchen auf dem Platz macht, vielleicht nicht ganz so glücklich. Aus seiner Sicht, dass er im Viertelfinale gegen Real dabei sein möchte, ist das natürlich total nachvollziehbar. Ich finde es dann auch nur witzig, es gibt Bayern-Fans, die schreiben mir dann irgendwie, was wir von den Medien, also wir haben dieses Thema ja noch gar nicht aufgemacht, was wir eigentlich immer damit hätten. Wir müssten doch stolz sein, dass die Bayern so spielen und dass sie sich so die gelben Karten abholen, warum dieses Thema überhaupt aufgemacht wird. Ja gut, weil es einfach einen Präzedenzfall dafür gibt und weil es auch nicht sportlich ist. Selbst wenn man damit sagen müsste, okay, wir müssen den Rekordmeister zumindest mal hinterfragen. Also sportlich ist es nicht, aber es ist clever und es ist im Rahmen der Möglichkeiten und deshalb spielen sie jetzt. So.
Also vielleicht noch abschließend dazu, wenn Uli Hoeneß gesagt hätte, es war eines der schlechtesten Spiele seit langer, langer Zeit des FC Bayern München, dann hätte ich gesagt, und alles in Ordnung, der Mann hat ja wirklich sowas wie Selbstreflexion. Aber es ist leider nicht passiert. Ich glaube, das wäre dann auch des Wunschgedanken doch etwas zu viel, wenn man das verlangen würde. Aber sei es.
Aber weißt du, was ich dabei, Mike, weißt du, was ich dabei interessant finde? Ja. Wenn Uli Hoeneß in anderen Umgebungen als im Fußballstadion reden hält, dann sagt er ja teilweise echt auch bemerkenswerte Sachen. Und er sagt ja auch dann Sachen zu dem, wie es Respekt in der Gesellschaft und was alles gibt. Aber glaubt er allen Ernstes, wenn er so eine Aussage tätigt, dass das den Respekt der Fans vor den Schiedsrichtern fördert? So eine Dampfhammer-Aussage. Und ich habe dann bei den Kollegen des Kickers, habe ich irgendwie eine Umfrage gesehen. Was halten Sie von den Aussagen von Uli Hoeneß? Da sagen 44%, der hat recht. Also das müssen ja, in Bayern gibt es ja auch um die 40% Bayern-Fans in Deutschland. Und ich glaube, das ist ja auch Teil des immer wiederkehrenden Rätsels oder Mythos. Wenn du mit einem Bayern-Fan darüber sprichst, die sind ja immer, egal was passiert, auf Seiten von Uli Hoeneß. Das ist schon wirklich bemerkenswert.
Ja, ist es. Also wirklich, also total unbestritten. Aber ich muss auch sagen, also Bayern ist eben einfach überall. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Bayern einfach sich auf Bayern beschränkt und dass Bayern einfach in Bayern bleibt, sondern Bayern ist eben dann doch weit über die Landesgrenzen hinaus und da gelten dann nun mal andere Gesetze, lieber Thomas. Das solltest du eigentlich auch inzwischen verstanden haben.
Ja, und dabei dürfen wir trotzdem natürlich die sportliche Seite nicht vergessen. Das sagt ja auch einiges über die Bundesliga aus. Leverkusen ist ein Verfolger, hat einen Mann mehr und freut sich nachher eigentlich oder muss sich über ein 1-1 freuen. Das war ja auch ein gutes Fußballspiel. Das zeigt auch, wie weit die Bayern vom Rest der Bundesliga im Moment entfernt sind. Mit Ausnahme vielleicht in Klammern Borussia Dortmund. Und trotzdem nochmal der Rückblick bei all unserer Kritik. Was sie in Bergamo gespielt haben, war natürlich Wahnsinn. Also wie die Atalanta überfahren haben. Die mit ihrer Mann-gegen-Mann-Deckung über den ganzen Platz, das war schon beeindruckend, ein absolutes Statement. Und in der Verfassung ist Bayern natürlich vielleicht neben Arsenal der absolute Top-Favorit auf die Champions League.
Finde ich auch. Hat mir so ein bisschen mein 100%-Tipp-Ergebnis kaputt gemacht, weil ich glaube ich 5-1 getippt habe. Es waren 6. Aber ansonsten fand ich es auch ganz okay. Sehr
unterhaltsam. Das ist jetzt hier so bayerische Bescheidenheit. Du, also.
Ja, ja.
Aber muss man natürlich sagen, du hast in Europa diese Woche wieder absolut eine Benchmark gesetzt und bei dem Spiel auf 5-1 zu setzen im Vorhinein. Das hat nichts mit Elversberg zu tun, sondern das hat einfach nur was mit Fachwissen zu tun.
Ja, das ist selbstverständlich. Ich möchte dir bitte eines noch mit auf den Weg geben, und zwar eine Zuschrift bei Insta. Von VXMika98.
Okay.
Und das ist eine Manöverkritik. Und lieber Mika, ich vermute, du heißt so. Wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben. Und folgendes Statement, das hat Eier. Und das werden wir uns jetzt mal ein wenig zu Gemüte führen. Ich höre euren Podcast seit 2020. Alleine das hat schon Eier. Und muss ehrlich sagen, dass ihr mein absoluter Lieblingspodcast seid. Obwohl, und jetzt kommt's, ich als leidenschaftlicher VfL Wolfsburg-Fan immer einiges aushalten muss. Wenn es um meinen Lieblingsverein geht, was ich sehr schade finde, ist, dass ich bei dem Spiel gegen den Hamburger Sportverein Dinge so beschrieben werden, dass das Stadion mit mehr Hamburger Fans als Wolfsburger Fans gefüllt war. Was leider faktisch nicht stimmt. Es waren nämlich 10.000 Hamburger Fans und 18.000 Wolfsburg Fans. Finde ich tatsächlich schwach. Nachdem man das Spiel ja sogar gewonnen hat, muss man da nicht noch weiter nachtreten. So.
Ja, da muss ich leider antworten. Also ich finde das erst toll, dass du seit 5 Jahren zuhörst. Und es stimmt tatsächlich nicht. Ich habe mit meinen Kollegen von Sky gesprochen. Es waren 10.000 offiziell. Und es sind ganz viele Hamburger Mitglied beim VfL Wolfsburg geworden, um Karten zu bekommen. Es waren mindestens die Hälfte waren HSV-Fans. Und das, also wie gesagt, ich habe das da letzte Woche selber gesagt. Ich möchte gar keinen Wolfsburg-Fan verarschen, weil die hängen auch an ihrem Verein. Da gibt's auch einen Kern von 10.000. Wenn du aber siehst, wie wenig wieder in Hoffenheim dabei waren, dann müssen wir das auch nicht künstlich schönreden. Und es geht nicht um ein Nachtreten. Es geht einfach darum, dass die HSV-Fans sehr kreativ waren und dass jeder Kollege von den Fernsehanstalten, die da waren, ich war ja nicht im Stadion, mir gesagt haben, dass der HSV mit mehr Leuten da war und einfach lautstärker war. Darum ging es. Da ging es nicht um Nachtreten.
Okay. Gut, dann haben wir das. Und dann gibt es noch eine zweite von René. Hallo Thomas und Mike. Zuerst feiere ich euren Podcast und mir liegt es fern daran, etwas zu kritisieren, der ihr die Experten und in der Nähe, also näher dran seid als der Normalo. Ich würde nur gerne etwas zum Lautern-Segment aus der letzten Folge sagen. Als Zwischenton hatte ich rausgehört, dass Lieberknecht unter Druck sei, da der Aufstieg in weite Ferne gerückt ist. Wenn ich den Zwischenton falsch wahrgenommen habe, dann vergesst es, was ich nun schreibe. Ich habe aber das Gefühl, in Klammern, ich bin täglich auf dem Betze, die Kritik hat nicht primär etwas mit dem Nichtaufstieg zu tun, sondern ob der Spielweise, die an den Tag gelegt wird. Und viele Fans können realistisch einordnen, dass der Kader nicht ausreicht, einfach um zwingend um den Aufstieg mitzuspielen. Gleichwohl sollte der Kader aber ausreichen, um besseren Fußball zu spielen, aber also als den wir gerade anbieten.
Ich dachte, wir machen das vor dem Zweitliga-Blog, aber gut, wenn du jetzt heute Morgen Lesestunde mit mir machst, nehme ich dazu natürlich auch Äußerung. Ich habe gesagt, ich glaube,
auswendig lernen ist das.
Okay,
ist das,
genau. Ich habe damals auch mal irgendwie Prometheus, glaube ich, auswendig lernen müssen in Deutsch. Hatte zum Glück eine Soufflöse in der ersten Reihe, also das hat ganz gut funktioniert. Also wir haben gesagt, dass Thorsten Lieberknecht nächstes Jahr aufsteigen muss. Dazu stehe ich auch. Und in diesem Jahr muss er nicht aufsteigen, aber da hat der Kollege recht, ist die Leistung oft sehr unterschiedlich und daran entzündet sich Kritik. Also ich glaube gar nicht, dass es da um Zwischentöne geht. Ich sage, er muss nächstes Jahr aufsteigen. Das wird die Erwartung sein.
Ich glaube, wir haben das ein oder andere Mal auch Thomas Hengen kritisiert und haben auch gesagt, naja, also vielleicht ist das auch der Kader, mit dem du in dieser Saison noch nicht aufsteigen kannst. Aber das ist dann nochmal eine Qualitätsgeschichte.
Übrigens habe ich noch vielleicht einen Satz noch dazu. Ich habe gestern einen sehr interessanten Kommentar gelesen und ich gebe das so mal nur weiter, weil ich heute auch keinen Bock habe, schon wieder stundenlang über den VAR zu reden. Aber das, was ich ja immer sage, dass ganz klar die Zahl der krassen Fehlentscheidungen zurückgegangen sind, war für mich ja eigentlich immer eher ein Argument für den VAR. Aber es war ein interessantes Rechenbeispiel. Der Kollege hat irgendwie gesagt, wenn in einer Saison, sagen wir mal, 200 grobe Fehlentscheidungen gefällt werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das bei den 18 Bundesligisten dann irgendwann wieder ausgleicht, aufgrund der Häufigkeit der Zahl natürlich gegeben. Wenn du aber keine 200 hast, sondern nur 10, dann ist es ja so, dass bei 10 krassen Fehlentscheidungen können ja gar nicht 18 Bundesligisten betroffen sein, sondern ist aufgrund der geringen Zahl der Fehlentscheidungen ist der Eingriff in den Wettbewerb viel viel gravierender. Finde ich eine mathematisch sehr gut hergeleitete Rechnung. Also der Kollege war dafür, dass er gesagt hat, wir sollten am Ende der Saison den Videobeweis abschaffen, aufgrund der zwar viel geringeren, aber dadurch viel relevanteren krassen Fehlentscheidungen. Fand ich zumindest interessant.
Es ist nicht nur interessant, sondern es ist Balsam auf meine Seele. Vielen Dank für dieses Rechenbeispiel. Ich feiere es hart und ich auch da wieder Applaus. Wir applaudieren heute einfach mal des Öfteren in dieser Folge. Finde ich sehr, sehr gut.
Kurzer Blick nach Dortmund. Was hältst du davon, dass da so ein bisschen ausgemistet wird? Özcan weg, Süle weg, Brandt weg. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also unter professionellen Aspekten total nachvollziehbar. Özcan, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat, wirst du mit Sicherheit wieder aus der Pistole geschossen sagen können. Brandt ist, glaube ich, auserzählt. Das war einfach auch so, dass bei der ganzen Entwicklung, die der BVB nimmt, dass dann irgendwann auch Jule Brandt in Anführungsstrichen geopfert werden muss. Da gab es ja jetzt nun irgendwie auch ganz klare Zeichen, dass er in Leverkusen nicht mehr willkommen ist. Simon Rolfes hat gesagt, nö, ist für uns tatsächlich kein Thema, das sind wir gut besetzt. Das hat der Präsident anders gesehen, hat gesagt, wenn Simon Rolfes den haben will, dann kaufe ich ihm den.
Du meinst Caro, den Boss, ich glaube, er ist sogar Vorstandsvorsitzender, ne? Ja, nur damit wir das nicht durcheinander bringen. Aber klar, Rolfes hat ganz klar einen Riegel davor geschoben.
Genau. Dann habe ich einen verdammt guten Shoutout Podcast gehört, Phrasenmäher, Kollegen von Bild. Und zwar eine Doppelausgabe mit Volker Struth, einer der größten, hört man, in Deutschland sowieso, aber in Europa wahrscheinlich auch unter den Top 3 Beratern. Da gab es einen Abschnitt zu Süle. Da sagte er, ja, stimmt, dass der wahrscheinlich, hätte er ein wenig mehr auf die Ernährung geachtet, sinngemäß, hätte er Größeres leisten können, wäre er etwas disziplinierter gewesen. Und hat ihm da eine andere Prognose gegeben, hätte er sich ein wenig, sagen wir es mal, professioneller verhalten. Ich glaube, dass diese drei Personalentscheidungen richtig sind, wenn du auf das guckst, was der BVB gerne hätte, wo er gerne hin will. Und dementsprechend finde ich das total in Ordnung. Wie siehst du es?
Ja, ich glaube, dass es ganz gut ist, dass sie da mal einen Stoßlüften machen. Ich persönlich mag ja eigentlich, das habe ich letzte Woche hier gesagt, so ein bisschen auch die Spielweise von Julian Brandt. Und ich weiß auch gar nicht, ob man immer sagen kann, der hat alles, nur er ruft es nicht ab, als wenn das so ein Gendefekt wäre. Ich glaube einfach, dass das auch Teil der dass das einfach Teil der Wahrheit ist, dass die Weltklasse-Spieler dieses Potenzial halt 30 Mal pro Saison abrufen und er macht es vielleicht nur 10 Mal oder 15 Mal. Ne? Ja. Süle, bin ich bei dir. Der hat eigentlich alle Voraussetzungen als absoluter Weltklasse-Verteidiger. Er hatte ja zwischendurch auch körperlich wieder einen besseren Eindruck gemacht, aber war auch oft verletzt. Das kommt dann auch dazu. Ich glaube, dass Lars Ricken da schon als Rasenmäher durchgeht. Aber ich glaube, dass es in Sachen Leistungskultur auch unabdingbar ist, weil der BVB immer mal wieder zu Glanzleistungen in der Lage ist. Allerdings fragst du dich dann natürlich schon angesichts der Vorstellung von Bergamo gegen die Bayern, wie kann Dortmund da 4-1 verlieren? Du kannst nicht jedes Spiel miteinander vergleichen, aber dass Bergamo jetzt in dieser Saison nicht wie in der Europa-League-Saison die Sterne vom Himmel spielt, das ist eigentlich auch klar. Und da darf Dortmund nicht ausscheiden. Und deshalb glaube ich, tut da frischer Wind auf jeden Fall gut.
Mhm. Ja.
Aber wenn wir, hast du noch was zu Dortmund? Sonst hätte ich nämlich noch ein Thema zum Vergleich auch international.
Weil
ich war am Donnerstag für RTL in Stuttgart und wenn du siehst, wie abgewichst der FC Porto da mit achtmaligen Ersatz gespielt hat gegen eine Mannschaft, die in der Bundesliga begeisternden Fußball spielt. Mhm. dann weißt du schon, wie auch das Niveau international ist. Und klar, es gab ja ganz viele, die dann gesagt haben, oh, wie kann man so provozierend vor der Kurve jubeln? Muss man nicht, gar keine Frage. Und diese Mätzchen von Porto, die da nur lagen, das war wirklich kaum auszuhalten. Aber wenn ein junger Spieler sich so vor der Kurve aufbaut, mit so viel Selbstbewusstsein wie dieser Torschütze von Porto, das hat dann schon was und zeigt auch, welche Eier die dann haben da einfach. Und die, in diesen 7 bis 8 Minuten war der VfB einfach überfordert mit Porto. Und ich finde das schon auch für das Leistungsvermögen der Bundesliga in Europa schon bedenklich.
Absolut. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn man dann mal so insgesamt so international guckt, das, was Real Madrid da auch gespielt hat, das ist einfach wirklich nochmal von einem ganz anderen Stern. Also wirklich nochmal, man hat ja da irgendwie so ein bisschen gewitzelt über Real, man hat sie nicht mehr so stark gesehen. Es gab irgendwie auch, beziehe mich nochmal auf den Podcast, mit Volker Struth, der gesagt hat, ohne Toni Kroos ist Real Madrid sicher eine Klasse schlechter, beinahe. Hat natürlich seinen eigenen Spieler gelobt, aber sei es drum, geschenkt. Aber ich bin komplett bei dir. Das, was du international einfach mal dir angucken kannst, wenn du willst, was in anderen Ligen für den Fußball gespielt wird, da sind wir im Moment einfach nicht. Und da habe ich einfach auch so ein bisschen Sorge, wenn ich in Richtung WM gucke.
Naja, also da würde ich schon noch einen Unterschied machen. Real spielt keine gute Saison. Manchester City.
Saison nicht, aber dieses Spiel.
Ja, dieses Spiel. Weil aber auch Manchester City bewusstlos war. Also da können wir gleich mal über Pep Guardiola sprechen. Eins nur, also Real in dem Spiel, Fede Valverde, sensationell, also wirklich wie ein Realkapitän sein muss. Das war eine außerirdische Sternleistung. Trotzdem sage ich, dass die Bayern mit Real dieses Jahr keine Probleme haben. Also da geht Bayern meiner Meinung nach klar durch. Man darf dann schon mal fragen, Pep Guardiola, glaube ich, im 7. Jahr jetzt bei City, ein Champions League-Titel. Es gibt ja Menschen, die haben fast eine Glaubensgemeinschaft gegründet, die Anhänger Guardiolas. Barcelona, Bayern, City, jeweils eine Mannschaft, die Top 3 astronomische Gehälter zahlen kann im internationalen Vergleich. Da muss man schon sagen, sind 3 Champions League-Titel jetzt auch nicht diese Wahnsinnsausbeute. Vor allen Dingen hat er sich wieder mal in einem entscheidenden Spiel vercoacht, hatte wieder irgendeine Idee, wie er da reingebracht hat. Also diese Ära bei City, die neigt sich klar dem Ende zu. Ich war nie dieser überragende Guardiola-Fan, obwohl es natürlich Spiele seiner Mannschaften gab, die zum Hinreißen schön waren. Aber zur Wahrheit gehört auch, er hatte immer sehr, sehr gutes Spielermaterial, auch wenn man das kaum noch sagt. Also wahnsinnig potentierte Spieler. Und dafür ist er gerade auf internationaler Bühne meiner Meinung nach zu häufig ausgerutscht. Also das ist nicht für mich der Maßstab, weil ich glaube, dass die Bayern Real schlagen dieses Jahr, sondern für mich ist der Maßstab, dass dann auch Freiburg in Genk verliert, dass Dortmund in Bergamo verliert. Leverkusen hat es gut gemacht gegen Arsenal, wird aber wahrscheinlich auch rausgehen. Und das ist ja dann etwas, was die Bayern-Fans immer so freut. Und dann heißt es ja mir, ihr müsst doch alle zu den Bayern halten für den deutschen Fußball. Nee, muss ich nicht, weil die Bayern dafür gesorgt haben, dass die Bundesliga im Vergleich so unausgewogen ist, dass überhaupt keiner mehr außer den Bayern international mithalten kann. Mit punktuellen Ausnahmen. Dortmund im Finale, Frankfurt vor 4 Jahren die Europa League gewonnen. Also, das ist schon eine bittere Erkenntnis, wie wir uns diese Woche international mit Ausnahme der Bayern und Leverkusen verkauft haben.
Ich schlage nochmal die Brücke von Porto rüber nach Leipzig, beziehungsweise nicht nach Leipzig, sondern nach Stuttgart wieder, gegen Leipzig. 1-0 ausgegangen, fand ich auch eines der langweiligsten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Aber Dennis Undaf, was hältst du von der ganzen Eiermacherei rund um Dennis Undaf und der Nationalmannschaft?
Das kommt ja daher, weil in dem vielbeachteten Kicker-Interview von Julian Nagelsmann, der sich danach verwundert gezeigt hat über die Reaktionen, das ist auch geil. Also ich gebe ein 4-Seiten-Interview, in dem ich praktisch die WM-Aufstellung per Kicker bekannt gebe und dann wundere ich mich darüber, dass die Leute diskutieren. Ja, also da würde ich dann auch sagen, lieber Bundestrainer, auch so ein bisschen mehr Selbsteinschätzung wäre dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also Goretzka zum Beispiel den Stammplatz jetzt auszusprechen, finde ich sehr mutig, angesichts, dass ich Pavlovic und Metscher zusammen viel besser finde, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, ja. Undaf, ich habe ja auch mit Hansi Müller gesprochen am Donnerstag in Stuttgart, der sagt natürlich auch, das ist der Stürmer Nummer eins. Und das ist er ja auch. Woltemade ist nicht in Form, gerade, ich weiß gar nicht, wie man sonst spielen lassen, ob wir wieder mit der falschen Neun. Undav ist cool. Undav hatte letztes Jahr einen schweren Hänger, ist aber im Moment in richtiger Form. Der schießt geile Tore. Der ist in der Mannschaft anerkannt und beliebt. Warum soll der nicht spielen? Der muss spielen, meine Meinung nach. Das muss im Moment der Stürmer Nummer eins sein. Und dass er das offen gelassen hat, beziehungsweise gar nicht erwähnt hat in diesem Interview, lässt dann auch tief blicken. Ich hoffe, es war nur ein taktisches Versehen.
Bin ich auch sehr gespannt, fand es aber auch sehr selbstbewusst und fand es auch ganz gut, dass sich mal einer hinstellt und mehr oder weniger sagt, ja, nimm mich mit, bemesse mich nach Namen meinen Leistungen und gut ist oder lass es eben bleiben. Geht auch die Welt nicht von unter, zumindest hat er so den Eindruck gemacht und so nach dem Motto, du kommst sowieso nicht an mir vorbei, womit er nicht ganz Unrecht hat. Allerdings mit die Personale Goretzka habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Und vor allen Dingen auch, da war ich auch wirklich fassungslos, wie du über ein solches Magazin, das wir ja alle schätzen, kein Thema, aber wirklich einfach schon so viel verrätst, das hat mich sprachlos gemacht, ehrlich. Aber das hat mich fragend zurückgelassen. Aber vielleicht ist das heute dann auch so.
Aber erstmal Respekt an die Kollegen vom Kicker. So ein Interview musst du ja dann auch erstmal hinbekommen. Und dieses Sendungsbewusstsein von Julian Nagelsmann, das hat er ja immer. Er wollte ja immer der coolste Bayern-Trainer sein mit seinem E-Roller. Er will der bestangezogenste Bundestrainer sein. Das finde ich in vielen Sachen auch echt gut, weil man mal ein bisschen durchwühlt, dass du 3 Monate vor der WM praktisch schon deine Stammelf in einem Medium bekannt gibst, finde ich dann eher ungewöhnlich. Und ja, es hat schon auch seine Gründe, warum Goretzka kein Stamm Spieler ist, natürlich ist er kopfballstark, aber für mich wäre er nicht in den ersten Elf, aber dafür bin ich auch kein Bundestrainer. Lass uns auf den Abstiegskampf gucken. Nächste Woche, dein weißes Ballett in Hamburg, das Spiel ist eigentlich relativ leicht oder schnell erzählt, es war ein schlechtes Fußballspiel, in dem der FC sogar ein Stück weit, fand ich, die bessere Spielanlage gezeigt hat, aber eigentlich auch nach vorne nichts hinbekommen hat. Die größte Chance hatte eigentlich dann noch El Fadli in der Nachspielzeit. Das wäre aber auch wahrscheinlich des Guten ein bisschen zu viel gewesen. Man sieht beim HSV, dass sie im Moment, so seit dem Sieg gegen Union, trotz des wichtigen Spiels letzte Woche in Wolfsburg, kriegen sie im Moment die Energie nicht so auf den Platz. Das Gute ist, sie punkten trotzdem 5 Punkte in diesen 5 nicht so guten Spielen.
Ja.
Aber ich habe das Restprogramm letzte Woche genannt. 30 Punkte reichen nicht. Du wirst noch 4 bis 5 brauchen und hast dafür eigentlich nur noch in den Heimspielen Augsburg, Freiburg, wo du sagst, ja, da ist was drin, weil du hast sonst noch Hoffenheim. Dann spielst du auswärts, hast du Bretter, spielst in Bremen. Das ist sicher ein besonderes Spiel. Also noch nicht durch, aber kannst natürlich sagen, den Abstand auf Köln gehalten, den Abstand auf Wolfsburg gehalten. Das ist gut. Und der FC, ganz gefällig gespielt, aber auch kaum Torchancen erarbeitet. Und das ist, glaube ich, das schwierige Moment für Lukas Kwasniok. Seine Mannschaft spielt immer gefällig, wird auch meistens gelobt, Ausnahme des Augsburg-Spiels. Aber sie punkten halt nicht oder viel zu wenig. Haben seit dem Hinspiel gegen den HSV, wo sie 4-1 gewonnen haben, nur noch 2 Siege in der ganzen Halbserie gehabt. Das ist eine schwierige Situation. Und ich glaube, wenn gegen Gladbach nicht gewonnen wird, dann ist, glaube ich, für den Mann, der seinem Kollegen Paul Ziem Beifall gezollt hat zum 50. Spiel, ich glaube, dann war es das mit Lukas Kwasniok in Köln.
Ja, ich glaube, viele Fans da draußen können es auch mittlerweile gar nicht mehr so richtig hören und auch nicht mehr so richtig ertragen. Du spielst gar nicht so schlecht, aber du gewinnst halt irgendwie nichts und fährst mit einem Punkt nach Hause. Gut, das kann man so machen. Das ist dann irgendwie so das Minimalziel erreicht. Hab's genauso gesehen wie du. Vielleicht der FC einen Ticken besser. Ich habe den HSV aber auch schon deutlich besser gesehen und hatte davor echt ganz schön Angst, dass man da eventuell sogar, na, untergeht ist zu viel gesagt, aber dann doch verliert. Das ist so nicht gekommen. Dennoch, das Narrativ, eigentlich alles gut. Wir liegen gut, wir trainieren gut, wir haben einen guten Kader, wir spielen gut. Dieses Narrativ ist dann auch wirklich, wirklich ausgepresst. Du kannst diese Zitrone, also aus dieser Zitrone kriegst du nicht mehr Kerne raus. Das ist schon bitter. Und es gibt ja so Stimmen, die sagen, kann sein, dass wenn der jetzt wieder unentschieden spielt und gar nicht so schlecht spielt, dass er trotzdem noch Trainer des ersten FC Köln bleiben kann. Und ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Und ich bin sehr gespannt, wie du sie beantwortest. Kann es sein, dass die Sehnsucht, Thomas Kessler zum Sportgeschäftsführer zu machen, so groß war, weil einfach die Geschichte so toll ist, der Junge aus Köln, der immer ein okayer, ich sag's bewusst, okayer Torwart war, wird zum Top-Manager und wird der Nachfolger von Christian Keller, wo er immer so ein bisschen gedeckelt wurde, zumindest sagt man das. Und ist es so, dass man das vielleicht, diese Sehnsucht, etwas übersteuert hat? Ist Thomas Kessler derjenige, der die Situation wirklich ob seiner Expertise einschätzen kann? Oder hält man unnötigerweise an diesem Trainer fest, weil man ein Stück weit auch Angst hat, das Gesicht zu verlieren?
Würde ja jetzt erstmal Kritik an Kessler implizieren, dass man sagt, er ist zu gut eingeschätzt. Ich habe ja immer zu dir gesagt, ich finde, dass die einen guten Kader da zusammengestellt haben und ich finde, dass du mit dieser Mannschaft zwischen Platz 10 und 14 einlaufen solltest. Und das ist dann auch in Transfersachen, geht das auch auf Kesslers Hut. Ich glaube, dass die Sehnsucht groß ist, mit einem Trainer etwas aufzubauen. Und du kannst ja auch jetzt nicht sagen, dass Kwasniok in seinem Kerngeschäft einen schlechten Job macht. Also die Mannschaft läuft viel, die Mannschaft ist intensiv, sie ist immer auch in Phasen des Spiels aktiv. Ich finde, da siehst du viele Sachen, wo ich sage, so einen Trainer sucht man. Das kann ich alles nachvollziehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob er mit seinen ganzen Nebenschauplätzen, die Kwasniok ja auch eröffnet. Also mittlerweile sind ja Pressekonferenzen von ihm, das ist ja wie eine Horror-Reality-Show. Du guckst aufs Fernsehen völlig gebannt und denkst, oh Gott, wann kommt der nächste Fremdscham-Moment? Und das ist ja so krass geworden, da hat er sich alleine reinmanövriert. Und ich glaube, das haben sie alle unterschätzt. Sie haben gedacht, da kommt ein guter Fußballtrainer. Ja, wir haben Geschichten gehört aus Paderborn und aus Saarbrücken und aus Jena. Den werden wir schon einfangen. Ich glaube, ihn bekommt niemand eingefangen. Es ist eine gewisse Selbstgefälligkeit. Und dann auch dieses ständige Verschieben, Spieler spielen da und da. Wahrscheinlich kann man ihm das auslegen als taktische Flexibilität. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich so, dass sie in ihrem Kerngeschäft dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Wir haben das Beispiel Kaminski gemacht. Also deshalb verstehe ich, dass Kessler sich noch scheut, einen klassischen Retter zu holen, weil dann braucht er im Sommer wieder einen Trainer, der was aufbauen könnte. Und solange er das Kwasniok noch zutraut, wird er an ihm festhalten. Nur wenn es gegen Gladbach schief geht, glaube ich, dass die Angst um den Ligaerhalt zu groß wird und dass dann doch Friedhelm Funkel wieder vor der Tür steht.
Ja gut, also es gibt ja zumindest mal die Gerüchte, dass René Wagner dann übernehmen würde, bis zum Ende der Saison auf jeden Fall mal, also der Co-Trainer. Wollen wir einfach mal hoffen, dass das nicht geschieht. Aber es ist natürlich jetzt ein Herzschlagfinale, ein Derby, das größer natürlich nicht gehen kann in Köln, wenn Borussia Mönchengladbach zu Gast ist, und zwar am kommenden Wochenende, die sich freigespielt haben, gegen St. Pauli 2-0 gewonnen haben, ein gutes Spiel gemacht haben, und jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg sind, wie ich finde. Und ich bin da auch etwas ängstlich, ehrlicherweise. Gut, es ist Müngersdorf und da werden sie erstmal sich auch beweisen müssen. Und ich glaube, das kann nur in die eine oder in die andere Richtung ausgehen. Entweder Borussia Mönchengladbach wird einfach mal überfahren oder Gladbach überfährt den 1. FC Köln. Dazwischen kann ich mir eigentlich nicht so richtig was vorstellen. Wie siehst du es?
Also erstmal fand ich das Spiel eigentlich nicht besonders gut zwischen Gladbach und St. Pauli. St. Pauli war ganz harmlos, aber was man wirklich sagen muss, ist, dass Gladbach jetzt diese wichtigen Spiele zu Hause gewinnt, gegen Union, gegen St. Pauli, mit Tugenden, die du eigentlich brauchst. Und deshalb bin ich bei dir. War das, für, ich glaube, sie waren vorher 17. in der Heimtabelle oder sowas. Also war das richtig gut. Übrigens, du sagst, es ist Müngersdorf. Also die Bilanz in Müngersdorf ist 26-26, was Siege angeht. Also in den letzten Jahren hat der FC ein bisschen aufpolieren können, aber insgesamt ist eure Bilanz gegen Gladbach natürlich debakulös, das weißt du schon auch, ne? Also weil du sagst, es ist Müngersdorf. Das früher waren da auch irgendwie 30.000 Gladbacher im alten Müngersdorfer Stadion mit der Laufbahn und da war ja euer absoluter Angstgegner. Also der Faktor Müngersdorf, weiß ich nicht, ob der so zählt. Ich glaube, es kommt darauf an, wer am Samstag auch seine Nerven im Griff hat, um auf Gladbach nochmal zu kommen. Nikolas macht das gut hinten für meine Begriffe. Du hast einen stabilen Torwart. Jetzt hat Stöger mal getroffen. Der hat ja fußballerisch was drauf, ist aber eigentlich zu langsam. Und Honorar kam von der Bank, hat gezündet, weil Tabakovic, da entzünden sich ja auch ein paar Diskussionen. Der trifft und scored total zuverlässig, aber ist halt wenig ins Kombinationsspiel eingebunden. Also das heißt, wenn der nicht funktioniert mit einem Tor, spielst du eigentlich mit 10 Mann nach vorne, übersteigert gesagt, so sagen es meine Gladbacher Kumpels. Du hast im Mittelfeld, habe ich gerade gesagt, mit Stöger und Engelhardt was ganz Gutes hinbekommen. Du hast diese Unbekümmertheit von Moya. Also Gladbach scheint zumindest die Tugenden entdeckt zu haben, wie sie den absoluten Worst Case verhindern können. Und für Gladbach wäre angesichts der Punktevergabe ein Punkt in Köln natürlich völlig okay. Während der FC mit einem Sieg natürlich auch emotional alles wieder drehen kann. Also da bin ich bei dir. Selten ein Derby unter solch brisanten Vorzeichen in den letzten Jahren gesehen.
Und kleine Anekdote noch dazu. Vor einigen Wochen war ich im Stadion und da saß mir gegenüber ein noch etwas älterer Herr, immer noch sehr gut aussehend, das ist so ein Thomas Wagner in etwas älter. der gab sich zu erkennen als doch relativ großer Immobilienmanager, zumindest aus vergangenen Tagen. Und er erzählte, dann wurde dann gefragt von meinem Begleiter, na, wie geht's Ihnen denn so und wie geht's denn Ihrem Sohn? Und ich so, und dann sagte er, ja, mir geht's ganz gut, mit dem Sohn jetzt inzwischen auch wieder alles gut. Und zwar war es so, dass dieser ältere Herr vor einigen Jahren in der Präsidentenloge saß und eingeladen war und sah die Szene, als jemand die Fahne im Fanblock von Borussia Mönchengladbach klaute. Und war auch konsterniert und dachte sich so, huch, das ist ja alles crazy und wir kennen die Geschichte oder die FC-Fans kennen die Geschichte und die Gladbacher natürlich auch. Problem war nur, dass sein Sohn nach Hause kam und die Fahne hatte. Und dann setzte natürlich das ein, was auch bekannt ist, dass man das natürlich dann überprüfte. Es gab dann auch eine Strafe. Es war brutal. Also du sitzt dann irgendwie als Vater in der Präsidentenloge und am Ende ist es der eigene Sohn, der diese Fahne geklaut hat. Das war wirklich. Das sind so Geschichten, die erlebt man dann auch so in Müngersdorf.
Wahnsinn. Also du meinst, es ist so der sehr seriöse Teil der Stadtgesellschaft und ist dann überrascht, dass dann sein Sohn sich zu so einer Aktion hinreißen lässt. Das wolltest du jetzt uns damit erzählen, ne?
Genau. Wahnsinn. Genau. Das ist einfach ein seriöser Teil.
So, gucken wir mal seriös zu Werder. Hättest du gedacht, dass die gestern gegen Mainz nach 2 Siegen am Stück wieder so eine eher bescheidene Leistung hinlegen und damit sich wieder voll zurückmelden?
Nein. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Mainz allen Ernstes jetzt sich so langsam, aber sicher wirklich da rauskatapultiert mit einem schlimmen Fußball, wie ich finde, wobei es gestern etwas ansehnlicher war. Aber dieser Urs Fischer Fußball, tut mir einen Gefallen, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Fußball, aber er ist effektiv, äußerst effektiv sogar. Sie haben jetzt 27 Punkte, brauchen noch, ich würde mal sagen, 5, 6 vielleicht. Das werden sie schaffen und damit ist der Job dann auch getan bei Werder Bremen. Sieht es nach wie vor nicht wirklich gut aus und ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wobei man noch sagen muss, dass Bremen deutlich besser gespielt hat, als das Ergebnis war. Druck gemacht, waren präsent. Allerdings haben sie ein ähnliches Problem wie der erste FC Köln, sie schießen keine Tore. Und dementsprechend stehen sie dann auch jetzt auch da, wo sie stehen. Wie hast du es gesehen, das Spiel?
Ich habe Bremen nicht so gut gesehen, wie du es sagst, weil mir dann für ein Heimspiel mit 2 Siegen am Stück schon so ein bisschen die Power gefehlt hat, das, was früher so Heimspiele in Bremen ausgemacht haben. Urs Fischer, interessantes Thema, weil als Urs Fischer verpflichtet wurde, haben wir alle gesagt, okay, die retten sich. Dann haben wir letzte Woche auf die Tabelle geguckt und haben gesagt, okay, die haben eine kleine Serie hingelegt, aber sind immer noch punktgleich mit dem Relegationsplatz. Und es ist vollkommen richtig, was du sagst. Wenn Urs Fischer kommt, der schafft direkt Strukturen, der schafft Klarheit, der schafft die Stärken einer Mannschaft herauszuholen. Ja. Aber du wirst dazu keinen Topzuschlag wegen schönem Fußball zahlen. Also Urs Fischer Fußball ist nicht schön. Das sage ich voller Respekt, weil er bei Union ja einen sensationellen Job gemacht hat und jetzt bei Mainz auch. Also die zu retten, wahrscheinlich ins Viertelfinale der Conference League zu führen, à la Bonheur. Aber es geht halt um Strukturen. Es ist nie Champagner-Fußball. Jetzt ist Amiri, der ausfällt. Und trotzdem kommt dann einfach Nebel rein, der sich seinen Formtief geholt hat und entscheidet praktisch dieses Spiel. Also Chapeau, wie ruhig Mainz auch bleibt und die werden auf jeden Fall nicht absteigen. Und ja, Bremen spielt jetzt in Wolfsburg. Wolfsburg, Dieter Hecking, alle haben drauf geguckt. Wolfsburg hat nicht gut gespielt, hat sehr, sehr tief gestanden, hätte fast einen Auswärtssieg davon getragen mit sehr viel Glück. Aber so ein Punkt, der kann ja manchmal auch Selbstbewusstsein bringen. Ich glaube, für Wolfsburg ist dieses Spiel gegen Bremen die letzte Chance, unten nochmal rauszukommen, wenn sie es nicht gewinnen. Sie haben auch noch im Restprogramm ein paar schwierige Gegner. Das wird am Samstag das Wahnsinnsspiel und ich würde sagen, das ist fast ein 24-Punkte-Spiel zwischen Wolfsburg und Werder.
Aber war doch irgendwie auch vorhersehbar, dass Hecking erstmal hinten absichern würde
und ja, war ja auch vorne dann geht. Absolut. Ja. Absolut, wie du sagst. Also das wäre ja das Erste, was wir beide auch machen würden, wenn wir da in Wolfsburg an der Seitenlinie stehen würden. Dann würdest du erstmal versuchen, hinten die Basics und von Hoffenheim nicht überfahren zu werden, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie stark Hoffenheim dann auch vorne ist. Aber man hat jetzt irgendwie nach wie vor, ich würde mal sagen, also würden wir jetzt den FSV Mainz 05 schon einpreisen als durch? Haben die mit dem Abstiegskampf noch was zu tun? Eigentlich würde ich auch sagen schon, oder? Also ich würde mal sagen, ab Mönchengladbach sind doch immer noch alle in der Verlosung.
Nee, ich sag immer noch ab dem HSV. Union hat sich gestern wohl verabschiedet. Union ist auch kurios. Die spielen teilweise so schlecht, die verlieren Spiele zu Hause gegen Gegner, die sie einfach nicht bespielen können. Und auch gegen die Konkurrenz, schlagen aber immer wieder in Regelmäßigkeit internationale Aspiranten. Raab war gestern der Matchwinner. Auch kein schöner Fußball, der unter Steffen Baumgart gespielt wird. Aber für mich sind Augsburg und Union durch, weil die holen noch den einen Sieg, den sie brauchen. Ab dem HSV beginnt für mich die Abstiegszone. Aber Mainz hat einen Big Point gelandet, gar keine Frage. Und deshalb konzentrieren wir uns jetzt einfach in der Bewertung nächste Woche dann mal auf Wolfsburg gegen Bremen. Also der Verlierer hat auf jeden Fall ein Problem.
Absolut. Und alle sagen ja irgendwie noch, der 1. FC Köln ist von all den Mannschaften noch die Mannschaft mit dem besten Kader, hat am wenigsten mit dem Abstieg zu tun. Aber ich glaube, das sind doch dann wahrscheinlich doch eher Köln-Fans, oder?
Das sind wieder mal nur Köln-Fans von dir. Also ich habe ja gesagt, sie haben einen guten Kader, den ich absteigen muss. Vom besten Kader unten weiß ich nicht. Da finde ich Kader, da gibt's Kader, die besser besetzt sind. Und auf gar keinen Fall absteigen. Und also es gibt schon auch andere Mannschaften unten, die ab und zu mal einen Akzent setzen und auch mal guten Fußball spielen. Also man darf jetzt auch nicht so tun, als wenn der FC jetzt jedes Wochenende Champagner-Fußball spielt und alle Mächte sich verschworen haben. Wobei ich da natürlich schon noch verstehe, dass der Trainer da so ein bisschen angesäuert war und sagt, letzte Woche geht mein Spieler raus und hier wird's dann beim Zweikampf Mikkel Pronsis, glaube ich, gegen Lund noch nicht mal kontrolliert. Ich persönlich bin froh, dass es dafür eigentlich keine roten Karten gibt, weil sowas in einem Zweikampf mehr entscheiden kann, passieren kann. Und Simpson sieht letzte Woche den Gegenspieler, obwohl er das auch nicht will. Also ich glaube, so ganz 100% deckungsgleich sind es nicht. Aber nochmal, ich verstehe Kwasniok, da wäre ich auch sauer als Trainer gewesen. Aber ich habe das letzte Woche ja auch schon gesagt, man sollte sich, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien hingehen. Es stimmt das, was du gesagt hast. Für das, was sie für eine gute Spielanlage haben, spielen sie sich einfach zu wenig Torgelegenheiten raus. Und Tore schießen ist die Königsdisziplin im Fußball. Ich glaube, das können wir auch mal machen. Und eins übrigens dazu, weil wir über diesen Herrn ja auch gesprochen haben, Albert Riera. Die Eintracht gewinnt wieder ihre Heimspiele, aber das war ja Folterfußball am Samstag gegen Heidenheim.
Wahnsinn, ja.
Also, wenn du so antrittst, punktemäßig hat er sie total stabilisiert, wird sie auch in Europa führen, aber wenn du so antrittst, dann erwartest du ja schon auch ein bisschen mal zumindest Cremant-Fußball. Ich rede gar nicht von Champagner-Fußball. Aber das ist ja wirklich eine ganz billige Plörre, die irgendwo seit 6 Wochen abgestanden im Kofferraum von einem Auto rumliegt, bei 40 Grad. Das kann man sich ja kaum angucken, was da gespielt wird.
Ja, also wir sind ja in Spanien zu Hause mit dem Trainer und da würde ich halt immer sagen, das ist Sangria aus dem Schlauchboot am Ballermann, dass du das aufmachst.
Ja, absolut.
Und gut, aber du hast mich vorhin gefragt, hättest du erwartet, dass Werder Bremen, hättest du erwartet, dass Kiel gegen Nürnberg verliert, hättest du erwartet, dass Fürth gegen Elversberg 2-0 gewinnt und hättest du erwartet, dass Dresden Münster mit 6-0 aus dem Stadion schießt?
Also das hätte ich auf jeden Fall erwartet, weil mein alter Partner Sören Gonter da natürlich jetzt gerade als Sportchef unterwegs ist. Also was die da in Dresden, nein. Erwartet hätte ich das nicht, aber was Dresden für eine Aufholjagd gestartet hat und wir haben ja oft über diese 10%-Klausel im Kopf gesprochen. Du holst einen Rückstand auf, atmest dann durch, siehe Magdeburg und fällst dann wieder zurück. Dresden zieht ja jetzt komplett durch. Bin mir auch nicht sicher, ob Preußen Münsters Trainer Alex Ende das überstehen wird auf der Trainerbank, die eigentlich bisher auch eine ordentliche Saison spielen, aber auch nicht richtig da unten wegkommen. Fürth war totgesagt. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ja. Tim Walter, da haben wir eigentlich gedacht, der bringt so ein bisschen Aufbruchstimmung. Erstes Spiel gegen Elversberg war gut, zweite in Darmstadt unglücklich und jetzt verlierst du gegen Nürnberg, die selbst am Taumeln waren. Das wäre dann für meine Meinung, wenn Kiel absteigt, auch das Ende von Tim Walters Karriere so groß überregional. Ich mag ihn ja irgendwie schon noch als Typ, bei all den Kritikpunkten, die ich immer hier hatte. Aber anscheinend sind in Kiel, wenn du ein Jahr in der Bundesliga nur verloren hast, dann in der zweiten Liga nicht richtig ankommst. Ich glaube, dass die in den Köpfen ganz schön mürbe sind. Und also Kiel ist im Moment sicher ein heißer Kandidat für den Abstieg. Und das wäre natürlich ein bitteres Ende des vorläufigen Fußballmärchens. Aber das ist ja auch unten. Auch Braunschweig wechselt den Trainer, holt Lars Konetka, den kenne ich noch aus Zeiten von Ralf Rangnick als Assistent. Auch in der Bundesliga ist ja in Österreich auch Assistent. auch spannend, wie er da direkt ins Ding reinkommt, in so einem wichtigen Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. War übrigens kein schlechtes Spiel. Da kannst du eigentlich auch sagen, ab Düsseldorf, ab der Elf, ab 31 Punkte bis runter, alle höchst gefährdet. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn Münster, Kiel und Magdeburg die Mannschaften sind, die unten hängen bleiben.
Weil wir vorhin mit Kaiserslautern angefangen haben, wollen wir auch noch mal ganz kurz reingucken im Spiel KSC gegen Lautern. Wie lange ist Christian Eichner noch beim KSC-Trainer? Was denkst du?
Also ich denke, wenn er nicht weg will, dann schon noch auch nächstes Jahr. Ich finde, dass er diese brutale Situation rund um seinen Co-Trainer sehr gut gemeistert hat. Der KSC hat einen ganz dünnen Kader, da muss alles zusammen sein, dass sie mit oben spielen können. Ich weiß auch nicht, was sich die Verantwortlichen da teilweise denken. Becker und Eggimann, das haben wir ja hier auch schon mal auseinandergenommen. Gestern war eine schwache Leistung. Wir hätten noch höher verlieren können. Ich glaube auch, dass das die Fans enttäuscht, zu Recht. In so einem Derby auf dem Betze darfst du so nicht auftreten. Das weiß Christian Eichner auch. Aber den jetzt noch zu entlassen, aber ich weiß halt nicht, ob Eichner sich das noch weiter antun möchte. Macht seit Jahren überragende Leistung, hat immer wieder Bundesliga-Angebote, wird dann so im eigenen Verein so ein bisschen vorgeführt. Das weiß ich nicht. Ich würde von dir aber gerne noch wissen, dieses Schalke-Spiel gestern. Schalke hatte ja alles im Griff gegen Hannover. Dann kriegt Dzeko diese harte, aber jetzt auch nicht völlige Fehlentscheidung, weil er ist dann schon am Ende auch für seinen Fuß und sein Werkzeug verantwortlich. Aber um das klar zu sagen, für mich war sie auch zu hart, die rote Karte. Gleitet das Spiel dann völlig raus irgendwo, hinten raus noch ein Karius-Fehler. 7 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, es war die 8. Minute der Nachspielzeit. Aber das ist meiner Meinung nach auch Usus, dass mit einer Auswechslung und so in einem Angriff, das machen die Schiedsrichter häufig. Also ich kann diese Erregung bei Schalke total nachvollziehen, weil gestern ein Sieg, das wäre eigentlich schon für meine Begriffe der 80%-Schritt gewesen. Aber du siehst dann doch am Ende, wenn du dann so den Punkt rausgibst, und das wissen sie ja auch selber, dass sie da auch ein bisschen, wenn man 2-0 gegen so harmlose Hannoveraner führt, kann man das auch anders zu Ende bringen. Da siehst du schon, wie angespannt dann auch alles da ist. Aber Dzeko, habe ich ja auch gesagt, ist trotzdem ein Phänomen, 6. Treffer. Wahnsinn, die haben richtig gut nachgelegt im Winter. Ich bleibe dabei, Schalke ist durch.
Bin ich grundsätzlich bei dir, ist nur die Frage, wie sie da durchgehen, ob sie erst
das ist egal.
Oder doch. Das ist egal. Ja, und kann ja auch immer noch sein, dass sowas Verrücktes passiert wie Relegation. Glauben wir beide jetzt im Moment nicht dran. Aber anhand der Tabelle oder der Ballensituation kann es noch sein. Wir haben ja 51 Punkte für Schalke, 49 für Darmstadt, die haben auch nur einfach gepunktet. Elversberg verloren gegen Fürth, auch noch 48 Punkte, Paderborn 48, Hannover 46, selbst die muss man dann noch mit reinrechnen.
Groß, die strahlende Marke.
Die strahlende Marke, Hannover 96, die einen starken Trainer hat. Mal gucken, wie lange noch. Aber das war ja schon mal Narrativ von Anfang der Saison.
Nee, hast du aber gesagt, das ist die erste Entlassung. Und das hat er tatsächlich überstanden, lieber Mike.
Das hat er wirklich überstanden. Das war wirklich sehr, sehr knapp.
Aber und es gibt ja auch viele, die sagen, Hannover spielt eigentlich spielerisch den besten Fußball in der zweiten Liga. Aber du hast recht.
Habe ich noch nicht gesehen.
Doch. Spielerisch ist so gut. Die schießen einfach nur zu wenig Tore. Und man kann auch in Schönheit sterben. Das muss man ihnen dann schon vorwerfen. Aber du hast recht. Von Platz 1 bis Platz 5 sind es 5 Punkte. Jetzt gibt's nächste Woche Darmstadt gegen Schalke. Auch ein richtig geiles Spiel. Also die zweite Liga ist und bleibt die wahrscheinlich verrückteste Fußballliga, die es überhaupt auf diesem Kontinent gibt.
Und dann bin ich mal gespannt, wie es mit Fabian Rehse weitergeht. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, aber das war auch sehr, sehr, sehr interessant. Ist für mich so einer, ein totales Phänomen, weil ich glaube, es gibt ja kaum einen, der so aufgepumpt ist mit Selbstbewusstsein in der zweiten Liga und kaum einen, der sich auch so identifiziert mit Hertha BSC. Ich bin wirklich, habe bei ihm immer so das Gefühl, warte mal noch ein bisschen und dann ist das aber auch schon wieder passé. Und er unterschreibt irgendwo anders, aber
das weiß ich gar nicht. Er spielt auch gar nicht so eine gute Saison. Ich finde, er hat außergewöhnliche Fähigkeiten, hat letztes Jahr zum Beispiel unfassbar gut gespielt. Ich mag es auch, wenn mal jemand sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt, auch polarisiert, das geht alles. Finde teilweise aber auch so ein bisschen sein Ding, ah, ich liebe diesen Verein und trefft euch mit mir im Park und hier gibt's ein Trikot. Ja. Also wir wollen immer Typen haben, deshalb sollte man auch nicht über alles meckern, aber manchmal wirkt es auch ein kleines bisschen aufgesetzt. Dennoch hat Fabian Rehse sicherlich Fähigkeiten, die ihn auch zu einem guten Bundesliga-Angreifer machen würden.
Dann vielleicht noch ganz zum Schluss. Hättest du, wenn wir schon bei dieser Fragestellung sind, hättest du geglaubt am Anfang der Saison, dass der erste FC Magdeburg auf Platz 18 steht?
Nee, das habe ich ja eben gesagt. Sie haben ja auch dann eine Aufholjagd gemacht. Spielen für mich von der Spielanlage ist das ein toller Fußball. Die spielen immer nach vorne. Dann dachte ich, Sander schafft auch noch so ein bisschen die defensive Stabilität. Hab Spiele in Düsseldorf gesehen, die haben sie verloren. Das war grotesk, weil sie das Spiel 7-1 gewinnen mussten. Dann haben sie einfach alles mal hergespielt und jetzt sind sie wieder hinten. Irgendwie mir tät's leid, weil ich finde, die spielen echt einen schönen Ball. Ist ja auch ein ganz, ganz großer Verein. Europapokal gewonnen. Danach gefeiert in den Bademänteln gegen Milan in Rotterdam. Musst du dir mal angucken, das geile Video. Aber im Moment macht eigentlich wenig Hoffnung, muss man ganz ehrlich sagen.
Dann lass uns doch noch tippen. Die Champions League tippen.
Genau. Ja. Bayern Bergamo. Ich sag 3-1 und sage auch 3-1 bei Arsenal gegen Leverkusen. Was sagst du da?
Da sag ich, ja, da lag ich ja sehr daneben. 1-2 für Leverkusen.
Okay, das war wieder klar. Das ist übrigens für alle, die jetzt das erste Mal dabei sind, das ist ein typischer Mike Kleiss-Tipp. Ich sage einfach mal was völlig anderes gegen alle Experten und vor allen Dingen auch gegen Thomas Wagner. Und wenn das von 10 Mal, 3-4 Mal klappt, das setzt sich bei den Leuten fest. Dann bin ich das Orakel. Das ist so. Das ist wirklich so.
Ja, das ist so. Danke dafür. Du hast den Kleiss-Code entschlüsselt.
Genau. Stuttgart gegen Porto gegen Stuttgart. Sage ich 2-2.
1-3.
Also für Stuttgart, okay. Und dann bitte noch Freiburg gegen Genk.
Genk gewinnt 2-0.
Boah, da sage ich, dass Freiburg 3-1 gewinnt. Würde ich mich auch freuen, wenn zumindest einer in der Europa League bleibt. Also ich würde es natürlich beiden wünschen. Und Mainz gegen Olmütz sage ich 2-0.
Sag ich 1-0,
da kommt Mainz weiter. Und zum Schluss noch eins. Ich war am Samstag, wie gesagt, nach einem feuchtfröhlichen Fußballnachmittag, war ich noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, war bei Remo eine Pizza essen. Sehr guter Laden, wo HSV-Fans und St. Pauli-Fans nebeneinander sitzen können. Ist echt ganz gut. Und da bin ich auf Ivica Olic getroffen.
Ach.
Und Ivica Olic habe ich das letzte Mal gesehen, tatsächlich beim WM-Viertelfinale in Katar, Kroatien gegen Brasilien.
Ja.
Beim Jubel nahm Elfmeterschießen, als er rauskam und er so mit mir so gejubelt, Rothose, und ich muss noch 2 Bierchen trinken und sowas. Es war einfach Weltklasse. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und ich sage dir eins, der sieht so drahtig aus. Ich bin gegen den gelaufen an der Theke, wirklich, habe mich rumgetreten, habe gesagt, ich bin gegen Stahl gelaufen. Also Ivica Olic ist der erste Mann, wo ich sage, der ist noch besser definiert als du. Das ist ja Wahnsinn, wie fit der noch ist.
Das ist ja verrückt. Und wie viel Bier kann der so trinken?
Also der hat, glaube ich, 2 oder 3 getrunken. Ich glaube, der verträgt sicherlich insgesamt mehr als ich, weil Sportler können das. An dem Abend war ich, glaube ich, vor.
Das ist wirklich unfassbar. Also Ivica Olic ist derjenige, der am meisten Tore reingestolpert hat. Ich habe noch wirklich kaum einen Spieler gesehen, der so viel stolpert, wie er oder gestolpert ist.
Das wird ihm nicht gerecht. Es ist ein überragender Spieler.
Das ist er.
Der hat immer nachgesetzt und hat deshalb Tore gemacht, die vielleicht nicht so schön aussehen. Das würde ich korrekt. Ja. Aber erinnere dich an das eine Tor gegen Tim Wiese, den er oben eingeschweißt hat, nachdem der ihn ein Jahr vorher fast per Kung Fu-Tritt umgehauen hat. Also Olic ist einfach nur geil.
Also dann sage ich es mal so, wer mit Ivica Olic in einer Kneipe sitzen kann, wo HSV-Fans und St. Pauli-Fans nebeneinander sitzen können und an Astra vorbeigekommen ist und diesen Podcast durchgezogen hat, obwohl er immer noch...
Nee, es ist alles weg.
Es ist alles weg.
Ja.
Also wer innerhalb von kurzer Zeit sich so wieder balancieren kann, wie Thomas Wagner, der braucht auf jeden Fall eins, nämlich
Eier. Wir brauchen schöne Likör-Eier.